5473 on 36 left, clear takeoff.
Good morning, Singapore 324, flight level 430.
471, descent flight level 260-2000, 500 feet per minute or more.
32 Lima Charlie, how do you read?
We are reaching fast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radio 5, dem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Kruppe, ich arbeite als Lots im Center Langen und bin für Radio 5 im Redaktionsteam tätig. In Folge 10 hatten wir uns bereits mit Abnormals beschäftigt, also Sonder- und Notfällen, die auftreten können und die meisten von uns zum Glück nur aus dem Simulator kennen, wo sie nämlich präventiv trainiert werden. Die damalige Folge beschränkte sich allerdings auf Vorfälle in der Luft. Heute möchten wir den Blick mal gezielt auf den Betrieb am Boden werfen. Sprich, mit welchen Abnormals müssen sich Crews im Cockpit und am Flughafen auseinandersetzen und wie werden diese im Zweifelsfall abgearbeitet? Dazu stehen mir heute insgesamt 4 Experten Rede und Antwort, die ich nun bitten darf, sich kurz vorzustellen.
Ja, hallo an alle, hallo liebe Hörer. Mein Name ist Sören Kratz, ich bin 33 Jahre alt und seit 12 Jahren Lotse im Tower Frankfurt und freue mich, heute mit dabei zu sein.
Ja, hallo, mein Name ist Arne Schuster, ich bin ursprünglich aus Frankfurt, SFO auf der 757 und 767 und ebenfalls bei der AG Ground, bei der VC, Ansprechpartner für Flughafenfeuerwehren. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen zusammen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Sven Grasmück von der Vereinigung Cockpit. Ich fliege Airbus 330, 340 seit einigen Jahren und bin auch neben Arno hier in der Arbeitsgruppe Airport Ground Environment der Vereinigung Cockpit als AG-Leiter tätig.
Ja, hallo, mein Name ist Reinhard Görges und komme von der Flughafenfeuerwehr Frankfurt, bin seit 35 Jahren dabei und habe zwischendurch auch noch als Ausbilder in der Flugzeugspannbekämpfung gearbeitet und war da tätig und hoffe, ja, auf ein interessantes Gespräch heute hier.
Bei Abnormals am Boden denke ich als Tower-Laie immer erstmal an den fetten roten Emergency-Button im Tower, den es meines Wissens gibt. Ist das denn so, Sören? Und wann genau bist du gehalten, ihn zu betätigen?
Also so fett ist er nicht, aber rot ist er, das stimmt schon mal. Wir haben einen Crash-Button am Tower, das heißt, da drücken wir drauf, wenn wir sofort die Feuerwehr brauchen. Und die Feuerwehr rückt dann auch dementsprechend sofort aus. Das können Notfälle sein, wie Rauch am Flieger oder im schlimmsten Fall eben auch, ein Flieger legt sich auf die Nase. Also immer dann, wenn wir die Feuerwehr sofort brauchen.
Jetzt können wir ja gleich mal fragen, was passiert auf der anderen Seite, Reinhard. Dann macht es auch bei euch einen großen Sound oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, richtig. Großer Sound. Bei uns geht dann eine Sirene durch die Wachen. Wir wissen ja nicht, warum ihr gedrückt habt. Das ist schon mal ganz wichtig, auch für euch zu wissen vom Tower. Die Rampe macht es übrigens genauso. Die hat auch so diesen Crash-Button. Und dann rücken wir aus. Es gibt dann eine Sirene. Die Lichter gehen überall an. Die Tore gehen automatisch auf. Die Fahrzeuge werden von der Stromversorgung gekappt. Und es ist alles technisch dafür vorbereitet, dass wir ultraschnell ausrücken können. Ultraschnell bedeutet in unserem Fall, wir rechnen von einer 30-sekündigen Ausrückezeit. Und dann fahren wir vor. Und für uns dann ganz wichtig, um gleich im Thema zu bleiben, wir brauchen sofort Informationen von euch über Funk am besten, wo es hingeht.
Wie geht das dann weiter? Meldet ihr euch beim Tower oder meldet
du? Wir melden uns dann bei der Feuerwehr, genau. Also in dem Moment, wo wir den Crash-Button drücken, wo wir eben diesen Notfall bemerken, drücken wir Crash und sind dann auch direkt mit dem nächsten Finger auf der Telefonleitung. Es gibt bei uns auch im Telefonsystem den Crash-Button, wo wir dann sofort die Feuerwehr an der Strippe haben und ich glaube noch ein paar andere Partner. Also die Vorfeldkontrolle ist dabei, ich glaube Lufthansa ist auch noch mit dabei, die dann sofort hören, was ist passiert. Also wir geben dann schon mal die Daten weiter, die wir ad hoc haben. Wo ist es passiert? Was ist passiert? Und welchen Flieger es sich handelt? Der Flugzeugtyp ist, glaube ich, auch immer relativ wichtig zu wissen. Alle anderen Daten, also Thema wie viele Passagiere sind an Bord, Dangerous Goods oder sowas, das kommt viel, viel später. Also das Wichtigste ist erstmal, was wir sehen, welche Infos wir haben, geben wir sofort weiter.
Entscheidet ihr als Tower oder entscheidet ihr als Feuerwehrcrew dann, wo ihr genau hinfahrt, wo ihr euch hinstellt?
Naja, das Schadensereignis gibt es uns ja vor. In dieser Sache möchte ich aber nochmal erwähnen, ja, das ist in den ersten 30 Sekunden, macht ihr über diese CrashNet-Leitung, hier in Frankfurt heißt es CrashNet-Leitung, die Information an die Feuerwehrleitstelle. Aber für uns immer wieder wichtig zu wissen, wo ist das wirklich das Ereignis? Und deshalb ist das erste Fahrzeug, was also aus der Halle ausgefahren ist, nimmt mit euch über Funk Kontakt auf und fragt, was liegt an? Also da kommt eine Doppelinformation und da ist es wichtig, dass der Lotse sofort auch am Funk ist und dann sofort die Information gibt hier auf Taxiweg oder Rollbahn. Ist das und das Problem? Und natürlich, und wir würden es uns wünschen, der Lotse gleich so weit mitdenkt, dass er sagt, die Feuerwehr muss von der und der Wache hinfahren, dann auch gleich den Weg vorgibt, hier, ich gebe euch frei, Taxiweg, Bahn oder sowas. Ja, das ist also für uns ganz wichtig.
Nochmal eine Frage, cockpitseitig, auf welche Frequenz funkt ihr dann? Habt ihr da ein eigenes Funksystem oder habt ihr da eine Frequenz, die ihr da in der Regel nutzt?
Also in der Regel ist das hier der Betriebsfunk des Flughafens, des zuständigen Flughafens. Bei uns heißt er ganz einfach Rhein-Main-Funk. Da arbeiten wir mit den bodengebundenen Kräften im Tower in Verbindung und darauf wird erstmal gefunkt, ja.
Das Problem an diesem Rhein-Main-Funk ist auch, also es ist kein gewöhnlicher Flugfunk, also wir kommunizieren nicht mit Flugzeugen, sondern ausschließlich mit Fahrzeugen. Also wie gesagt, die Feuerwehr ist auf diesem Funk drauf, allerdings auch die Airport-Fahrzeuge, die Victor-Fahrzeuge, die Schleppfahrzeuge und so weiter. Das heißt, wenn du dann so einen Notfall hast, musst du dann auch gucken, dass sich die anderen Fahrzeuge so gut wie es geht raushalten aus dem Funk, weil die Kommunikation mit der Feuerwehr dann in diesem Punkt eben deutlich wichtiger ist als mit irgendeinem Schlepper oder mit anderen Fahrzeugen, die auf diesem Funk sind.
Vielleicht lassen wir uns das mal an einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal eine Long Range, die einen Start macht und die dann kurz vor der V1 einen Starterbruch macht und natürlich mit glühenden Bremsen wahrscheinlich hoffentlich zum Stehen kommt. Wie würde das ablaufen? Sören, fang du mal an.
Ich hoffe, ich sehe es. Nein, also gerade bei den Langstreckenfliegern, die natürlich einen sehr langen Startlauf haben, kann man dann schon ganz gut erkennen, wenn er irgendwann nicht abhebt und abbremst. Man sieht es ja auch, die Klappen fahren raus, also die Störklappen, die Reverser gehen auf. Ist für mich schon so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, ich drücke mal lieber auf Crash, weil natürlich wissen wir nicht, was er hat. Also der Pilot ist erstmal mit dem Flieger selber beschäftigt, erstmal zu bremsen und zu gucken, was er hat. Aber einfach das Thema zum Beispiel heiße Bremsen ist immer gerade bei Langstreckenfliegern voll besetzt mit über 300 Leuten, mit was weiß ich wie viel Sprit und so weiter. Die Bremsen werden extrem heiß. Und das ist für mich schon mal der erste Punkt, zu sagen, ich hole lieber hier mal die Feuerwehr raus. Das muss im Endeffekt vielleicht gar nicht so dramatisch sein, aber mir ist es tausendmal lieber, die Feuerwehr steht dabei, guckt sich das an, guckt sich vor allem auch die Bremstemperatur an, bevor man sie dann später rausholt und es eventuell dann schon zu spät sein kann.
Das heißt, du drückst drauf, er fährt raus, er meldet sich per Funk als erstes wahrscheinlich dann bei dir, also du wirst es weiter telefonieren, hast du ja gesagt.
Genau.
Er meldet sich per Funk bei dir und dann, was sagst du dann?
Also wie wir gerade schon gesagt haben, ne? Also ich drücke auf Crash, dann sitzt der Kollege schon am Telefon, gibt schon mal die ersten Daten durch, Startabbruch, Piste 1.8 zum Beispiel, Airbus A340. So, das sind schon mal so die ersten Informationen, damit die Kollegen von der Feuerwehr schon mal wissen, okay, wo müssen wir hinfahren. Dann, wie der Reinhard schon gesagt hat, fällt, wenn das erste Auto rausfährt, was auch nochmal die Informationen braucht, würden wir dasselbe sagen, Startabbruch 1.8, Airbus A340. So, und dann versuchen wir schon mal weitere Infos aus dem Piloten herauszubekommen, warum er den Start abgebrochen hat. Es kann ja ein Triebwerksfeuer sein, es kann auch einfach nur sein, ihr könnt es vielleicht besser gleich sagen, was so andere Probleme sind, warum man Start abbricht. Und die Informationen versuchen wir dann weiterzugeben.
Jetzt müssen wir unsere Piloten fragen. Wenn ihr sowas jetzt macht, Starterbruch zum Beispiel, rechnest du dann damit, dass da im Hintergrund sozusagen schon die Feuerwehr ankommt?
Tatsächlich im Falle eines Startabbruchs, durch die jetzt etwas längere Arbeit für die Vereinigung Cockpit und hier, da wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, rechne ich auf jeden Fall damit, dass die Feuerwehr kommt. Bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wäre das für mich neu gewesen, dass die Feuerwehr dann immer ausrückt, weil man ja nie als Pilot oftmals die Situation gar nicht so schlimm wahrnimmt. Man hat einen Start abgebrochen, weil es eine Warnung gab und bleibt jetzt stehen. Gut, geht seine Listen durch und ja, dann geht man wieder zum normalen Alltagsgeschäft über, sage ich jetzt mal übertrieben. Dass im Hintergrund für den Lotsen das ganz anders aussehen mag aus seinem Tower, das ist vielleicht in unserem Tunnelblick, den wir da haben. Wir sind in unserem Verfahren drin, wir haben die Verfahren geben gute Grundlagen, in denen wir uns abarbeiten. Allerdings wissen wir halt eben nicht, wie es außerhalb aussieht. Dafür ist der Lotse, der hat eine bessere Übersicht auf seinem Tower, sieht er, ob es raucht, nicht raucht. Für ihn sieht es vielleicht ganz dramatisch aus, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen finde ich es dann auch gut, dass vielleicht sogar die Feuerwehr sofort da ist und ich jemanden habe, mit dem ich vielleicht auch reden kann, mir Informationen darüber geben kann, wie die Lage außerhalb des Cockpits aussieht, weil ich ja leider keinen Rückspiegel habe.
Reden können ist ein gutes Stichwort. Reinhard, jetzt kommst du vor Ort an die Bahn oder hast doch den Flieger schon gesehen, der ist schon am Stoppen. Jetzt hast du wahrscheinlich ein gewisses Bedürfnis, auch mit dem Piloten zu sprechen.
Ja, auf alle Fälle. Als allererstes nochmal ein Hinweis an die Lotsen. Gleichzeitig mit dem Hinweis auf der 1.8 in unserem Beispiel steht eine Maschine, Startabbruch. Unklar, warum, aber erstmal gesichert, Startabbruch ist für uns sofort die Freigabe für die Einheiten auf die Bahn. Wichtig, also das gehört mit dazu. Für uns ganz wichtig, ohne Freigabe geht auch erstmal nichts. Und dann fahren wir zur Bahn und dann kommt eigentlich unsere Rescue-Frequenz, die 121555. Und da ist es so, dass wir dann sofort, der Einsatzleiter meldet Hörbereitschaft. In dem Verfahren, was sich immer noch nicht ganz klar etabliert hat, es sich schon, aber bei einigen immer noch so ein bisschen im Hintergrund nur abspielt, ist es ja schon so, dass dann wir Hörbereitschaft meldet. Der Tower meldet dem Piloten, dass die Feuerwehr unterwegs ist und hörbereit auf der Rescue-Frequenz ist. Und wenn er dann soweit ist, kann er genau das, was Sven angesprochen hat, die Feuerwehr ansprechen und sagt, hier gibt mir mal Informationen über den Zustand meines Flugzeugs außerhalb, wenn wir denn da sind. Ne? Und aus der Erfahrung, ich erwähne es gleich, weiß ich, dass abgesehen von dem Ereignis, was den Piloten dazu geführt hat, einen Start abzubrechen, weil das hat ja auch irgendeinen Grund gehabt und da sind ja auch vielfältige Einsatzszenarien vorstellbar, ist es meistens so, dass wirklich das Bremsen oder die Bremsen das Problem darstellt. Also hier darf ich meine langen Einsatzzeit zurückblicken und habe ja schon ganz spannende Ereignisse erlebt. Nachts um 2 Uhr 16 rotglühende Bremsen von einem Jumbo am Ende der 1.8, nachdem ein Triebwerk auseinandergeflogen ist. Das ist beeindruckend und der Pilot hat erst einmal ganz andere Probleme, als an seine Bremsen zu denken. Auch wenn er danach dasteht und alle platt sind. Ja, also die Rescue-Frequenz ist ein Thema. Da sind wir hörbereit und im Verfahren ist es ja so, dass das eine reine Ground-Ground- oder Boden-Boden-Verbindung ist. Und wir erwarten dann, wenn der Pilot soweit ist und möchte mit uns Kontakt aufnehmen, dass er dann über Rescue-Frequenz Kontakt aufnimmt.
Geht man dann komplett auf die Frequenz, jetzt auch als Tower-Lotse, oder lässt man die Piloten dann da auf die Rescue-Frequenz wechseln, oder wie geht das
also
dann weiter?
Also ich sage dem Piloten dann, dass auf der 121555 die Feuerwehr hörbereit ist und er mit der Feuerwehr kommunizieren kann, das Problem kommunizieren kann und dann auch die Feuerwehr natürlich sagen kann, wie es mit den Bremsen aussieht. Wir halten uns da aus der Kommunikation komplett raus. Also wir können diese Frequenz mithören, aber wir wollen da auch gar nicht rumsprechen oder reinsprechen, weil das ist so dieses stille Postprinzip. Es ist besser, wenn der Pilot mit seinem Flieger dasteht und die Feuerwehr direkt miteinander kommunizieren. Also da wollen wir uns komplett raushalten. In so einem Falle, bei so einem Startabbruch zum Beispiel, ist es auch so, dass wir dann uns erstmal komplett da aus allem raushalten. Wir versuchen Platz zu schaffen, eventuell Flieger, die von der Startbahn 1.8 dann zum Beispiel hätten starten sollen, irgendwie umzubiegen oder sowas. Also da läuft erstmal das ganz anders und die Priorität liegt erstmal auf dem Flieger und
für dich ist da im Moment auch nicht viel zu machen. Die Bahn ist zu, klar.
Genau, ja.
Und wir können nichts machen. Was willst du da gerade noch kommunizieren? Ne? Du kriegst das Ergebnis sowieso mit.
Genau. Wir müssen sowieso auch, gerade weil wir beim Thema Startabbruch sind, erstmal eine Bahninspektion fahren. Das heißt, wir müssen ein Victor-Fahrzeug holen, was die Bahn abfährt. Es kann ja sein, dass irgendwelche Teile noch auf der Bahn liegen. Also von daher, nach so einem Startabbruch ist erstmal für ein paar Minuten Ruhe.
Ja, und das Spannende an den USA, was man vielleicht noch dem Piloten mitgeben kann, ist, dass diese Frequenz bereits schon im Anflug oder auch im Reiseflug nutzen kann, weil es eben eine Boden-Luft-Frequenz ist, im Gegensatz zu 121555, die hier in Deutschland nur eine Boden-Boden-Frequenz ist. Und vielleicht für unsere international fliegenden Piloten ist es ganz interessant, dass sie eben in den USA auch erwarten können, dass sie bereits im Anflug auf eine gesonderte Frequenz geschickt werden, um dort ihre Probleme zu schildern. Und das hat Vorteile auf der einen Seite, wir hatten das vorhin mal kurz diskutiert, für den Piloten, aber durchaus auch Nachteile, dass Informationen verloren gehen können.
Ja, ich würde noch mal gerne was grundsätzlich zu 125 zu unserem Beispiel vorhin sagen. Also wenn man dann sich überlegt, dass der Tower uns dann im Cockpit meldet, dass wir jetzt auf dem zweiten Radio die 121555 aktiv schalten können und dann auch mit der Feuerwehr sprechen können. Das ist in Deutschland per Regularium ist es auf jedem Flughafen mit Flugverkehrskontrolle möglich. Also selbst Sylt hat die Feuerwehrfrequenz vorzuhalten, jedenfalls Gesetz. Die ganze Kommunikation ist auf Deutsch und auf Englisch, wie der Rainer schon gesagt hat, möglich. Also auf beidem. Also Englisch ist jetzt nicht Pflicht, sondern natürlich für deutsche Kollegen kann man da einfach auf Deutsch mit dem Kollegen von der Feuerwehr reden. Was ganz wichtig zu wissen ist, der Erstkontakt sollte vom Cockpit ausgehen. Also die Feuerwehr ist angehalten, da uns nicht irgendwie präventiv schon irgendwie anzufragen, sondern weil man davon ausgeht, dass wir im Cockpit andere Sorgen, Checklisten zu lesen haben oder sonst irgendwas. Also quasi, wenn man da was wissen will auf der Frequenz, dann muss man selber den Erstkontakt herstellen. Und was es auch noch vielleicht zu bedenken gibt, gerade, das ist ein bisschen musterabhängig, wenn man zum Beispiel in manchen Checklisten würde man alle Wechselstromgeneratoren, also Triebwerke und APU ausschalten. Und da muss man vielleicht im Hinterkopf behalten, dass man halt auch nur noch ein Radio zur Verfügung hat. Und dann müsste man sich eventuell entscheiden, ob man mit dem Tower noch sprechen möchte oder mit der Feuerwehr.
Ja, Arno, da möchte ich nochmal ergänzen. Das ist ja nicht, dass du das einfach entsprechend der Checkliste abschaltest, sondern gegebenenfalls, wenn du von der Feuerwehr verlangst, hier checkt mal hier meine Bremsen und alles, geht mal in den Flieger, werden wir sagen, okay, schalt du deine Triebwerke aus, dann gehen wir vor. Also wir werden immer fordern, die Triebwerke auszuschalten, denn bei laufenden Triebwerken zwischen den Fahrwerken rumzulaufen oder überhaupt das Flugzeug einen Outside-Check zu machen, ist für uns einfach zu gefährlich, weil wir hatten nicht den direkten Blickkontakt mit Piloten. Wir haben da auch leider auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass auf einmal das Flugzeug in Rollbewegung sich versetzt hat. Und da werden wir immer sagen, mach erstmal deine Triebwerke aus und dann kommst du in die Situation, dass du sagst, okay, also von unserer Seite spricht nichts dagegen, das APU laufen oder die APU laufen zu lassen, aber Triebwerke sollten, wenn ihr fordert, dass wir wirklich alles genau nachgucken müssen, dass wir sagen, mach die Triebwerke aus, wir müssen das genauer vor Ort checken.
Arno, was wäre denn deine priorisierte Frequenz, wenn du alles ausschalten müsstest, nur noch ein Radio hättest?
Also das kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Ich glaube, dass man sich erstmal Informationen über die Feuerwehrfrequenz von der Feuerwehr über die Lage außerhalb des Flugzeugs holt, dann eine Entscheidung trifft und am Ende, wenn man dann eine Entscheidung trifft, zum Beispiel zum Evakuieren und dann eben auch die Triebwerke aus und die APU ausgeschaltet wird, dass man in den meisten Checklisten zur Evakuierung steht halt drin, dass man dem Tower Bescheid sagen muss. Deswegen glaube ich, am Ende ist die Tower-Frequenz dann doch die wichtigere.
Ja, da hake ich gleich auch nochmal ein, was aus Sicht der Feuerwehr dann wichtig wäre. Wir haben ja kommuniziert und wenn du in die Situation kommen solltest, dass du über eine Evakuierung nachdenkst und was auch uns vor Herausforderungen stellt, wir haben in den meisten Fällen eine Treppe dabei. Wir nennen sie Rettungstreppe und da haben wir schon die Absprache getroffen, dass die Rettungstreppe in Stellung gebracht wird, dass wir vorne an eins links auf alle Fälle dran gehen. Also wenn sobald du die Engine ausmachst und APU aushast und dunkel wirst, dann haben wir garantiert in Absprache das so gemacht, bevor du die Rutschen werfen möchtest, dass wir sagen, wir bringen die Treppe in Stellung, gehen erstmal hoch und gegebenenfalls können wir ein geordnetes Aussteigen machen. Ja, das ist ja die Absprache und das ist ja der Vorteil dieser Kommunikation. Wir können jetzt miteinander kommunizieren und müssen nicht jeder für sich irgendwelche einsamen Entscheidungen treffen.
Evakuieren heißt nicht zwangsläufig immer Rutschen raus, sondern es kann auch so ein geordnetes Aussteigen
sein. Ja, in der Sprache der Piloten ist Evakuierung eigentlich immer die Rutsche, aber wir nennen es dann geordnetes Aussteigen. Das zu sagen, wir machen die Tür auf und wir lassen erstmal die Leute zügig aussteigen, das geht ganz gut und dann sammeln sie auf der Wiese nebenbei und das ist auch eine Möglichkeit noch.
Das trifft man in Absprache zwischen Feuerwehr und Pilot?
Ganz oder? Genau. Okay. Richtig. Und dafür ist Kommunikation ja da. Und darum geht es ja, das zu kommunizieren und nicht, dass einfach der Pilot seine Checkliste durcharbeitet, egal wie diese Lage aussieht und irgendwann zu dem Punkt kommt, Evakuierung required or not required und schmeißt dann die Rutschen raus. Ja, aber gegebenenfalls kann auch der Feuerwehrmann sagen, du pass mal auf, die Lage hier draußen sieht echt nicht gut aus. Wir empfehlen jetzt eine Evakuierung. Vielleicht auch nur, auch das, was die Piloten manchmal auch gerne hören, das weiß ich in den persönlichen Gesprächen, nur die linke oder die rechte Seite. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil wenn wir ein Engine Fire oder ein Triebwerkfeuer auf der einen Seite haben, möchten wir, wenn wir da am Arbeiten sind, am Löschen, am Arbeiten des Einsatzes nicht, dass genau in diesem Bereich rein evakuiert wird.
Ich erinnere mich gerade an meine letzte Schulung, da wurde gesagt, dass generell mit dem Löschen aufgehört wird, sobald evakuiert wird. Das hört sich ja gerade irgendwie anders an.
Genau, solche Vorschriften, dem muss ich widersprechen, gibt es nicht. Denn wir arbeiten reaktiv, sondern wir arbeiten immer lagebedingt und wir gucken uns das an. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir hören auf zu löschen, nur weil da jetzt evakuiert wird. Nein, aber es gibt die Situation vor, wenn die Rutsche zwischen dir und dem Löschfahrzeug in dem Feuer und zwischen mir, dem Löschfahrzeug und dem Feuer steht und die Rutsche kommt dazwischen und Menschen laufen drin herum. Unser Löschstrahl von so einem Löschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr ist extrem kraftvoll. Besteht die Gefahr, dass wir mit so einem Löschstrahl vielleicht auch Menschen in das Feuer rein schleudern könnten. Oder aber es widerspricht unserer Natur, die ja ausgelegt ist dafür, zu helfen und unserem Verfahren. Also es heißt nicht, generell wird aufgehört zu löschen. Das ist nicht korrekt, sondern es kommt situativ drauf an. Aber natürlich, klar, wenn die Situation es erfordert, dass zu viele Leute zwischen uns und dem Löschangriff stehen, müssen wir aufhören zu löschen. Aber das ist eine reine situative Sache.
Nehmen wir mal ein anderes Szenario. Wenn ich einen Anflug erwarte, zu dem eine Bombendrohung vorliegt, wie wird damit umgegangen im Tower? Sören, fang du mal an.
Also operativ ändert sich eigentlich nicht allzu viel. Also wir geben genau dieselben Freigaben. Er landet, er rollt ab. Das Einzige, er wird auf eine Spezialposition geparkt. Und dann ist für uns der Job in dem Sinne eigentlich auch fast schon beendet. Alles andere wird dann die Bundespolizei abarbeiten, in Kooperation natürlich auch mit der Feuerwehr und der Polizei. Für uns operativ ändert sich eigentlich nicht viel. Das größere Problem hat dann, wie gesagt, die Feuerwehr bzw. die Bundespolizei, die das dann abarbeiten.
Was kann die Feuerwehr da machen in so einem Fall?
Naja, erstmal machen wir da auch nicht viel, außer dass wir in Bereitschaft gehen und die Bundespolizei bei der Gefahrenabwehrmaßnahme unterstützen. Das ist eine ganz klare Polizeilage. Wir von der Feuerwehr stellen mit unserem Einsatzleitwagen dann auch die Einsatzleitung und stellen den Brandschutz sicher am Flugzeug. Sollte es unerwartet dann doch vielleicht zu einem Ereignis kommen, dass wir dann doch sofort eingreifen können. Aber dann laufen hier die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen ab, die recht umfangreich sind, das darf ich sagen, und bis hin dann ja zum Ausladen der Maschine.
Ein anderes Szenario, was, glaube ich, gar nicht so selten vorkommt, ist ein medizinischer Notfall, der halt unterwegs auftritt und der vielleicht dazu fordert, doch relativ bald runterzugehen, Arzt aufzusuchen, wenn ihr den denn nicht sowieso im Flieger habt, oder halt eben auch einen Krankenhausaufenthalt zu ermöglichen, zeitnah. Wie fängt das an?
Praktisch ist es erstmal so, dass wir von den Kollegen aus der Kabine die Info bekommen, dass wir einen Gast an Bord haben, der medizinische Hilfe benötigt. Daraufhin folgen dann diverse Verfahren an Bord, also zum Beispiel, dass man einen Arzt ausruft, dass man Erste Hilfe leistet. Da gibt es dann auch so ein Verfahren, wie viele Flugbegleiter damit betraut sind, dass der Defibrillator zu dem Gast gebracht wird, wenn das nötig ist und so weiter und so weiter. Und und wir im Cockpit, wir fangen dann eigentlich an, uns schon mal so ein bisschen Gedanken zu machen, was ist, wenn die Hilfe jetzt akut wird, also wenn man jetzt dringend landen müsste, wo man eben runtergehen könnte, auf welchem Flughafen. Und in der Praxis ist dann auch so ein bisschen die Unterscheidung, ob man jetzt sich gerade noch über Europa befindet oder zum Beispiel mitten über dem Atlantik. In Europa ist es in der Regel so, dass man eigentlich jeden größeren Flughafen im Notfall ansteuern könnte und davon ausgehen kann, dass dort adäquat medizinische Hilfe geleistet werden kann.
Gibt's denn das? Aber das habe ich schon mal gehört, dass man dann sich schon überlegt, nee, wir fliegen lieber ein bisschen weiter, weil da habe ich eine bessere Versorgung, als wenn ich jetzt hier gleich runtergehe.
Genau, das ist aber eher auf dem Atlantik der Fall, weil es gibt über dem Atlantik wenige Alternates und noch wenige Alternates, die gute medizinische Versorgung haben. Also das ist ja meistens bei Flugplätzen, die in der Nähe von größeren Städten angesiedelt sind, und das ist halt in Grönland zum Beispiel oder so, gibt's das nicht viel, ist das nicht oft. Da würde man sich tatsächlich dann an unseren Servicepartner wenden, die erstens einen über den medizinischen Notfall an sich beraten können. Kann man dann über SATCOM anrufen, muss man sich dann erstmal identifizieren, welche Firma man ist, welcher Flug man ist, wo man hinfliegt und so weiter. Und dann würde man einen Facharzt über das SATCOM zur Verfügung gestellt bekommen. Ich hatte zum Beispiel ein paar Mal den Fall, dass ich mal auch darüber mit einem Internisten gesprochen habe. Und der gibt dann Empfehlungen. Also der kann zum Beispiel dann auch empfehlen, so ja, es macht Sinn, jetzt wirklich eine Ausweichlandung irgendwo vorzunehmen. Und der kann einem dann auch weiterhelfen, welcher Flugplatz dafür geeignet wäre. Also die fliegerische Entscheidung liegt natürlich weiterhin bei uns, aber die medizinische, also er kann quasi eine medizinische Empfehlung geben, zu welchem Flugplatz man am besten ausweicht. Die sind nämlich nicht alle gleich. So würde das zum Beispiel dann ablaufen.
Gut, dann läuft es ja meistens so, also ich kenne es ja selbst, wenn ich die Info kriege als Center-Lotse, dann versuchen wir natürlich erstmal rauszufinden, wie dringend ist es. Ihr habt sowieso Prioritäten in dem Moment, aber wie dringend ist das Ganze? Was braucht ihr noch? Wir fragen gerne ab die typischen Sachen, da kann uns Reinhard gleich was zu sagen. Braucht ihr das Krankenfahrzeug direkt an der Runway, langt es, wenn es am Gate ist und so weiter? Aber das könnt ihr dann wahrscheinlich auch im Verlauf entscheiden.
Genau, also wenn die Entscheidung getroffen worden ist, eine Ausweichlandung zu machen, dann würden wir das ja bei euch in der, bei den Lotsen eben auch kommunizieren. Und dann, soweit ich weiß, kommen die Fragen. Also wie alt ist der Gast? Welcher Notfall liegt vor?
Okay, die Infos geben wir dann eigentlich weiter, wenn es schon im Vorfeld bekannt ist und wenn es halt später auf der Tower-Frequenz passiert, habt ihr es direkt beim Tower. Sören, was wird am Tower damit gemacht?
Also generell ist erstmal recht spannend zu wissen, dass so Medical Emergencies eigentlich fast täglich passieren. Also wir haben wirklich fast jeden Tag auch mehrmals die Situation, dass uns meistens die Anflugkontrolle anruft und sagt, hier auf dem Flieger sitzt ein Passagier mit, das kann banale Sachen sein, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, im schlimmsten Fall dann eben auch Herzinfarkt, Schlaganfall. Also irgendwas, was auf jeden Fall sofort medizinische Hilfe braucht. Ja, so ein Flieger hat natürlich oberste Priorität. Also da werden dann halt nochmal Flieger rausgedreht, weggedreht, damit der Flieger mit dem kranken Passagier eben so schnell wie möglich eben landen kann. Und das kommunizieren wir auch dann der Feuerwehr weiter. Also wir rufen dann die Sicherheitsleitstelle an, geben schon mal die Infos weiter, welcher Flieger, wann er kommt, welche Parkposition und natürlich auch, was er hat. Meistens dann natürlich auch schon, wenn wir die Sitznummer wissen, dass die Kollegen der Feuerwehr auch wissen, wo sie rein müssen, welche Tür, vorne, hinten. Und sagen der Vorfeldkontrolle Bescheid, damit der Flieger halt dann wirklich eben auch so schnell wie möglich landen kann. Weil wir das gerade hatten oder weil du es, glaube ich, gerade gefragt hattest, der Rettungswagen auf der Runway, also ich hatte die Situation auch schon mal, dass der Pilot unbedingt auf der Bahn stehen bleiben wollte, dass der Krankenwagen dann so schnell wie möglich an den Flieger kommt, ist keine gute Idee. Also es macht viel mehr Sinn, da kann Rainer vielleicht dann auch gleich noch was dazu sagen, viel mehr Sinn abzurollen, weil die Vorfeldkontrolle gibt dann schon einen Parkplatz nahe der Piste. Also dass man wirklich nur abrollt, ein, zweimal links und schon ist man an der Parkposition da. Weil erst dann können die Bodencrew sehr schnell ran, als wenn du erst landest, auf der Piste stehen bleibst, dann müssen, glaube ich, erst die Triebwerke aus sein und erst dann darf die Feuerwehr ran. Also es macht viel mehr Sinn, abzurollen, als auf der Piste stehen zu bleiben und dort dann die Feuerwehr reinzulassen.
Also der Zeitgewinn, der lohnt sich dann am Ende nicht.
Der lohnt sich überhaupt nicht. Das macht abfertigungstechnisch leider gar keinen Sinn.
Das ist ein guter Hinweis, weil ich habe das immer noch mal gehört, you like to have the ambulance car on the runway, ja, or not.
Also ich habe es auch schon mal im Nachtdienst erlebt, da kam ein Flieger von, ich glaube, irgendwo aus der Türkei, der wollte Richtung England und hatte ein Passagier mit Herzinfarkt an Bord. Und der ist wirklich abgerollt und innerhalb von, ich sag jetzt mal maximal anderthalb Minuten, war der schon auf Parkposition. Also das geht wirklich viel, viel schneller, wenn du abrollst, wenn du die Parkposition relativ nah an der Runway hast, als da stehen zu bleiben und erstmal zu warten, bis die Triebwerke aus sind und dann ranzugehen.
Nehmen wir mal den zeitkritischen Herzinfarkt, Reinhard. Was machst du dann daraus sozusagen?
Also schon mal gut, wenn ihr wisst, dass das ein Herzinfarkt ist. Wir nennen es erstmal nur lebensbedrohliche Situationen, denn wir sind keine Internisten und können also kein EKG schreiben. Deswegen ist es immer so eine Frage, ne, wird natürlich gerne genommen als Metapher, da ist erst. Ja, also ganz klar, auch das hatte ich vor über einigen Wochen gehabt, eine 747, die kam rein, übrigens eine tolle Landung von dem Kollegen. Das war beeindruckend, da habe ich in meinen ganzen Jahrzehnten selten so eine tolle Landung gesehen, so eine kurze mit so einem großen Flieger. Die Maschine rollte von der Bahn ab und blieb gleich auf Lima stehen, hier in Frankfurt nun mal. Und das war für uns eine super praktische Geschichte, weil da haben wir Platz. Und das auch hier mal in der Runde an die Fliegenden und auch an den Tower, bitte nicht im Turnoff im Schnellabrollweg stehen lassen. Gerade hinter der Cut 1, ne, die Bahn ist frei, aber haben wir keinen Platz zum Arbeiten. Also dann lasst uns lieber die 100 Meter weiterrollen auf einen großen Taxiweg oder, wie du das gesagt hast, schön auf eine Position. Denn auch wir müssen uns entwickeln, wenn wir die Treppe dran stellen. Da habe ich auch Themen, da ist auch viel Missverständnis, genau dann, wenn nämlich der Pilot einen medizinischen Notfall meldet und dann die Leitstelle informiert wird. Und unsere Kollegen, das sind Disponenten, die das Rettungsmittel disponieren müssen. Ja, und wir haben oftmals eine Forderung, die kommt gleich von den Piloten, wir brauchen einen Notarzt. Jo, Notarzt. Klingt ganz gut, ist sehr schnell ausgesprochen in der Praxis, eine spannende Geschichte. Ja, wir haben in Deutschland ein Notarztsystem, ein flächendeckendes Notarztsystem. Dafür sind wir sehr weit in der medizinischen Versorgung hier in Deutschland. Gerade die Piloten müssten wissen, in anderen Ländern ist so eine Versorgung nicht möglich. So, und jetzt kommt eine Forderung, Notarzt. Ja, und jetzt mache ich ein bisschen Werbung für die eigene Firma, Fraport. Wir halten hier in Frankfurt einen eigenen Notarzt vor, den bezahlt Fraport eigenständig. Das heißt, wir haben definitiv einen Notarzt da für Notfälle.
Ja, und den will er haben.
Den will jeder haben. Schlimmer ist es auf anderen Flughäfen. Auf anderen Flughäfen ist ein Rettungswagen verfügbar. Das ist auch Qualität. Und hier muss, wenn ein Notarzt gefordert wird, ein Notarzt aus der öffentlichen Versorgung herausgenommen werden. Ja, deswegen muss der Disponent das disponieren. Kostet leider aber auch Geld, das muss man ganz klar sagen. Und es fehlt vielleicht woanders, wo wirklich ein Notfall ist. Und deswegen auch hier der Wunsch von uns an das fliegende Personal und an die Flugsicherung. Wir brauchen Informationen. Ist dort ein lebensbedrohlicher Zustand? Bewusstlosigkeit ist immer das erste Zeichen, dass es lebensbedrohlich wird. Ne? Oder hat vielleicht der Fluggast oder der Passagier nur einen heißen Kaffee über den Schoß bekommen? Natürlich kommt hier die Rettungskette oder die stille Post zum Werk. Ne? Flugbegleiter meldet durch die geschlossene Cockpit-Tür, was sie vor Ort haben. Ne? Der Pilot meldet es dem Tower. Und der Tower meldet sich der Sicherheitsleitstelle. Und der muss dann entscheiden, was ist jetzt wichtig. Wirklich der Notarzt? Natürlich im Zweifel schicken wir den Notarzt mit, aber wir haben ihn da. Nur man muss wissen, dass ein sehr hohes Gut an Rettungsmitteln, und das muss disponiert sein. Gegebenenfalls ist der Notarzt ja woanders schon im Einsatz und dann muss ich entscheiden, kommt ein weiterer Notarzt aus Frankfurt, gegebenenfalls auch mit dem Hubschrauber deswegen reingeflogen.
Hier da auch noch einen kleinen Punkt für das fliegende Personal. Wir haben es leider so oft schon erlebt, dass wir die medizinischen Notfälle nur so durch Zufall quasi mitbekommen haben. Also eher so hintenrum. Dann hört man irgendwie, die Rampe sagt, hier, da kommt doch der mit dem medizinischen Notfall und wir gucken uns alle an und haben alle nur Fragezeichen in den Augen. Dann hört man, ja, der Pilot hat es über die Company gemacht und die wussten dann, haben das dann der Sicherheitsleitstelle weitergegeben. Das ist alles schön und gut. Das Problem ist nur, dass wir dann halt dastehen und nichts wissen. Und gerade dieses Thema Priorität, so schnell wie möglich rein, eine sinnvolle Parkposition, damit ein Rettungswagen auch so schnell wie möglich dann an den kranken Passagier kann, die Information fehlte uns dann. Also deswegen auch gerade für euch Jungs und Mädels aus dem Cockpit, es ist gut, wenn ihr es über die Company natürlich sagt und regelt, aber sagt bitte uns auf der Frequenz Bescheid.
Und da langt, da langt wirklich einmal melden. Ne? Also das wird weiter erzählt. Ne? Wenn das in der Luft passiert, dann wird das die Kette bis an den Boden weiter berichtet. Müsst ihr nicht auf jeder Frequenz nochmal sagen, um Gottes Willen.
Genau, eine Frequenz reicht. Genau.
Und gibt es ja die Vorgabe, dass die Feuerwehr innerhalb von, ich glaube, sind 3 Minuten an jedem Punkt des Flughafens sein muss, ab der Alarmierung. Ist das richtig, Reinhard?
Vollkommen korrekt. Bei optimalen Sicht- und Witterungsbedingungen.
Und deswegen habt ihr auch verschiedene Positionen, wo ihr stationiert seid. Der Flughafen ist groß, zumindest der in Frankfurt. Jetzt, wie ist das, wenn ich einen solchen Löschzug, heißt es, glaube ich, aktiviere, dann kann der ja nicht mehr woanders hinfahren. Wie geht er damit um?
Ja, das ist jetzt die hohe Kunst der Flugzeugbrandbekämpfung. Gerade bei uns in Frankfurt, aufgrund der geografischen Lage der Start- und Landebahnen, können wir von einem Punkt nicht alles in 3 Minuten erreichen. Dadurch haben wir 3 Feuerwachen. In jeder Feuerwache haben wir einen sogenannten ICAO-Löschzug, der gleichzusetzen ist mit den Forderungen der EASA. Das heißt, andere Flughäfen, die nur einen Löschzug haben, das ist gar nicht so selten, weil das ist gefordert und warum soll ein Flughafen viel mehr vorhalten, als es gefordert ist, haben das den Nachteil, dass sie dann, wenn sie den einen Löschzug einsetzen bei einem Schadensereignis, auch auf einer Position, dann eigentlich keinen Brandschutz mehr für die Bahn, gegebenenfalls für den Betrieb der Bahn haben und dann dadurch der Betrieb eingestellt werden muss.
Und was, glaube ich, auch noch eine interessante Information ist, wenn ihr rausfahrt, fahrt ihr komplett raus, nicht mal nur so ein Wagen. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen.
Ja, was du vorhin gesagt ja hast. Genau. Es gab mal in der Vergangenheit, als ich vor über 35 Jahren angefangen habe, da rief eine sehr große Fluggesellschaft hier am Platz gerne mal an, dass eine Maschine mit dem Triebwerkausfall reinkommt. Und wir könnten ja mal mit einem Löschfahrzeug oder mit einem Feuerwehrfahrzeug mal rausfahren, uns hinter irgendeinem Gebäude verstecken, dass ja bloß keiner auch sieht, dass die Feuerwehr da ist. Aber ein Fahrzeug mal, ja, es ist absoluter Nonsens. Denn wir als Einheit, als Feuerwehr, wir kämpfen nur im Verbund, im Verband, im Zug. Wir sind, ich sage es immer so gerne, wir sind ein Orchester und wir können nur gemeinsam Musik machen und wir sind keine Solisten und keine Einzelkämpfer. Jedes Fahrzeug hat von uns einen einsatztaktischen bestimmten Wert, den garantiert niemand Wichtiges am Flughafen genau kennt und definieren kann. Deswegen, wir sind die Fachleute, wir definieren unsere Schlagkraft und unsere Einsatzfähigkeit. Ihr könnt uns informieren und auch alarmieren. Alarmieren tun wir uns eigentlich dann selbst. Und wir bringen dann entsprechend der Situation unseren taktischen Einheit in Stellung. Das muss man ganz klar so sagen. Und deshalb kann da keiner mitreden, ja, schickt mal ein Löschfahrzeug oder in irgendein Fahrzeug. Ich kann auch einfach nur einen Pritschenwagen irgendwo hinstellen. Das ist auch ein Feuerwehrfahrzeug. Bringt mir überhaupt nichts. Nein, also wir kommen dann immer nur als Löschzug.
Jetzt würde mich mal interessieren, Blaulichtfahrzeuge oder Feuerwehrfahrzeuge, generell Rettungsfahrzeuge im Einsatz, die ja bei uns halt in Deutschland Blaulicht anhaben, haben ja Priorität. Wie geht das am Flughafen ab? Wenn ich jetzt da ganz normal vor mich hinrolle, einmal Frage an die Piloten und da kommt dann die fette Feuerwehr mit Blaulicht an, Ist das geregelt, wer da stehen bleibt im Zweifelsfall?
Mittlerweile, ja, ist es geregelt, aber es ist immer noch in vielen Köpfen drin, dass ich als Flugzeug auf dem Vorfeld immer Vorrang habe. Der gesunde Menschenverstand sagt einem schon, wenn da jemand mit Blaulicht quer kommt, man kennt es aus dem Straßenverkehr, vielleicht hat er was vor, vielleicht musste er irgendwo dringend hin. Deswegen würde ich eher mal bremsen und den vorbeilassen. Mir bricht ja auch keinen Zacken aus der Krone, wenn ich da jemand die Vorfahrt gewähre.
Und die Feuerwehrfahrzeuge, bekommen die dann auch so eine Art Taxi-Clearance vom Tower oder sagst du dann einfach nur, geht mal raus und, oder gibst du denen einen Vorschlag, wie man fährt? Wie muss man
das vorstellen? Also ich glaube, ich würde es eher Vorschlag nennen. Also wenn jetzt dann wirklich ein akutes Ereignis ist, wie wir es gerade hatten mit dem Startabbruch 1.8, würde ich schon sagen, fahrt am besten über den, was ist das dann bei euch, der Romeo, der Sierra?
Romeo, Sierra.
Über, oder Yankee dann Richtung 1.8, ja. Und ich versuche dann auch je nach Dringlichkeit dann eben auch zu schauen, ist ein Flieger noch im Weg, ein Schlepp im Weg und lass ihn dann auch anhalten. Also das ist, wir haben das öfter mal, wenn wir ein Local Standby haben, für einen Flieger, der noch Zeit hat, bis er landet und ihr fahrt dann auf den Mike in die Standby-Position, da brauche ich die Flieger jetzt nicht anhalten und warten, bis die Feuerwehr vorbei ist, sondern dann können wir ruhig gucken, dass die Flieger noch ein bisschen weiter rollen und so, aber das würde ich je nach Dringlichkeit halt einfach entscheiden.
Ansonsten, Reinhard, würdest du dir deinen Weg bahnen zwischen den Fliegern hindurch?
Tatsächlich müssen wir schauen, wie wir schnell da hinkommen und ja, wir haben auch Augen im Kopf und wir fahren nicht einfach kopflos und sinnlos da irgendwo durch die Gegend und natürlich nehmen wir gerade auf die großen Flugzeuge, auch kleinen Flugzeuge, Rücksicht, also das ist nicht so, dass das nur einseitig ist, der Pilot muss schauen, ob das passt, sondern auch wir schauen, ob das passt. Immer wieder nochmal der Hinweis, Bahnen, auch wenn da drüben jetzt ein Trümmerfeld liegt, werden wir nicht automatisch befahren. Ja, und die jüngsten Ereignisse in Lima haben es ja gezeigt, dass eine Freigabe explizit für die Bahn wichtig ist. Na, im Crashfall würde ich das Taxiwegsystem einfach nutzen, ja, und auf Rollverkehr achten. Aber die Bahn muss freigemeldet werden, ja. Und natürlich, wenn du gleich sagst, ja, Taxiweg, frei Verkehr, bis dahin ist alles in Ordnung, kannst du fahren und dann frei zum Kreuzen oder zum Befahren der Bahn ist immer wichtige Aussage.
Ich glaube auch, wenn es da zu einem Crash kommt, auf der Senderbahn zum Beispiel, und ihr müsst von der Feuerwache 1, der einfachste Weg wäre natürlich über die Südbahn, dann würden wir wahrscheinlich das schon so organisieren, dass auf der Südbahn auch keiner mehr anfliegt und keiner mehr startet, dass ihr dann quasi den direkten Weg über die Bahn nehmen würde. Das würden wir aber dann dementsprechend kommunizieren, wenn es soweit wäre.
Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Erscheinen. Ich glaube, die Diskussion heute hat gezeigt, wie wichtig es ist, hier in diesem Konstellation mal miteinander zu sprechen und dass auch durchaus der Wunsch besteht, ich glaube, da könnt ihr alle nicken, dass man sowas vielleicht als Rundentisch auch mal regelmäßig einführt, dass sich eben DFS und auch APRIN zusammen mit den Piloten und auch mit der Flughafenfeuerwehr einfach mal hinsetzen und sowas, was wir heute gemacht haben, einfach mal durchsprechen und dann kommt man auf einiges, was man immer noch optimieren kann, wobei ich den Eindruck habe, wir sind da schon ziemlich weit hier. Ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, vielleicht auch Vorschläge für künftige Folgen, dann schreibt uns das bitte am besten per E-Mail. Alle Infos zum Podcast gibt's unter retio5.de. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschö.
Tschüss.
Ja, auch von mir. Tschüss.